Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Lyrik wiedergehört. Novalis Gedichte. Sie hören ausgewählte Gedichte von Novalis. Sprecher ist Uwe Kulnig. Es färbte sich die Wiese grün. Es färbte sich die Wiese grün, und um die Hecken sah ich blühen. Tagtäglich sah ich neue Kräuter, mild war die Luft, der Himmel heiter. Ich wußte nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Und immer dunkler ward der Wald, auch bunter Sängeraufenthalt. Es drang mir bald auf allen Wegen ihr Klang in süßem Duft entgegen. Ich wußte nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Es quoll und trieb nun überall mit Leben, Farben, Duft und Schall. Sie schienen gern sich zu vereinen. Das alles möchte lieblich scheinen. Ich wußte nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. So dacht ich, ist ein Geist erwacht, der alles so lebendig macht und der mit tausend schönen Waren und Blüten sich will offenbaren. Ich wußte nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Vielleicht beginnt ein neues Reich, der lockere Staub wird zum Gesträuch, der Baum nimmt tierische Gebärden, das Tier soll gar zum Menschen werden. Ich wußte nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Wie ich so stand und bei mir sann, ein mächt'ger Trieb in mir begann, ein freundlich Mädchen kam gegangen und nahm mir jeden Sinn gefangen. Ich wußte nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Sie ging vorbei, ich grüßte sie, sie dankte, das vergess ich nie. Ich mußte ihre Hand erfassen und sie schien gern sie mir zu lassen. Ich wußte nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Uns barg der Wald vor Sonnenschein. Das ist der Frühling, fiel mir ein. Und kurz, ich sah und jetzt auf Erden, die Menschen sollten Götter werden. Nun wußte ich wohl, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. An ein fallendes Blatt. Es naht sich der Winter wieder mit seinem Schnee und Sturm und Eis. Aus dürren Hainen fliehen die Lieder, es kleidet sich die Flur in Weiß. Von Eichen wehen die Blätter nieder, nicht mehr belebt von Vogelfleiß. Der Sturm mit traurigem Gefieder durchhaust sie auf der Zeitgeheiß. Entreißet ihr das Blatt gewaltsam, das ganz allein noch an ihr hing, und spielt damit nun unaufhaltsam und wirft es, dass er es wieder fing. So reißt auch, häufen sich die Jahre, und nähert sich das stille Grab, und bleichen erst die blonden Haare, der Nord die letzte Rose ab. O glücklich kann man dann mit Freuden die letzte Rose fliegen sehen und braucht den Jüngling nicht zu neiden, um den voll aufgeblüht sie stehen. Kann sich auf andere Blumen freuen, die Töchter der Unsterblichkeit. Man braucht dann nicht den Sturm zu scheuen, den Erdenleben uns verbeut. Am Sonnabend Abend. Bin ich noch der, der gestern Morgen dem Gott des Leichtsinns Hymnen sang und über allen Ernst und Sorgen der Freude leichte Geisel schwang? der jeder Einladung entgegen das Herz in beide Hände flog und wie ein junges Blut verwegen auf jedes Abenteuer zog, der mit den Kinderschuhen lange der Liebe Kartenhaus verließ und wie das Glück in seinem Gange am Reiche wie an Karten stieß. Im Kampf der neuen Elemente im Geist schon Sieger sang Shava, und schon die Schöpfung im Konvente und Gott als Präsidenten sah. Der Schleuer noch als ein Berliner in Mädchen-Jesuiten spürt, und Vater Adams Gattin Kühner als wahren Stifter denunziert, in dessen Stube längst vergessen das Bild des Aberglaubens hing und der zum Spott nur in die Messen von den 11.000 Jungfern ging. Derselbe kann's nicht sein, der heute beklemmt weit auf die Weste knöpft und schweigend an die Morgenseite so emsig Luft von dorther schöpft, den 14 Jahre so entzücken, bald sind die 7 Wochen voll, und der in jeden Augenblicken was anderes will, was anderes soll. Ist das der Mann, der 7 Waisen im Umsehen in die Tasche steckt, den schon die kürzeste der Reisen so wundersam im Schlafe weckt, und der noch kaum die stolzen Träume der Weisheit lahm fortschleichen sieht, als aus dem hoffnungsvollsten Keime für ihn der Rosenstock schon blüht? O, immerfort der Mann von gestern, was kümmert seine Flucht denn mich? Die guten Stunden haben Schwestern und Schwestern, die gesellen sich, damit sie immer sich erkennen und immer froh beisammen sein, will ich ein Wort zur Lösung nennen. Sophie soll die Losung sein. Der müde Fremdling ist verschwunden. Der müde Fremdling ist verschwunden und hat dem Freunde Platz gemacht, der aus so vielen trüben Stunden ein treues Herz davon gebracht und immer nun mit euch verbunden, von keinem Kummer mehr bewacht, hat er sich wieder selbst gefunden und manches, was er nicht bedacht. Ein Jahr mit seinen bunten Wochen verstrich, wir wussten selbst nicht wie, und anders als wir uns versprochen, klang oft des Lebens Melodie, doch fester ward mit jedem Tage das liebe Band um unsern Strauß, und immer lauter ward die Sage, ein blinder Knabe wär im Haus. Es wußte eine von euch beiden gewiß, was an der Sage war. Das Gedicht ist unvollständig. Das Gedicht. Himmlisches Leben im blauen Gewande, stiller Wunsch im blassen Schein, flüchtig gräbt im bunten Sande sie den Zug des Namens ein. Unter hohen, festen Bogen, nur vom Lampenlicht erhellt, liegt, seitdem der Geist entflogen, nun das Heiligste der Welt. Leise kündet bessere Tage ein verlorenes Blatt uns an, und wir sehen der alten Sage mächt'ge Augen aufgetan. Naht euch stumm dem ernsten Tore, hart auf seinen Flügelschlag, und vernehmt herab vom Chore, wo weissagend der Marmor lag. Flüchtiges Leben und lichte Gestalten füllen die weite leere Nacht, nur von Scherzen aufgehalten wurden unendliche Zeiten verbracht. Liebe brachte gefüllte Becher, also perlt in Blumen der Geist, ewig trinken die kindlichen Zecher, bis der geheiligte Teppich zerreißt. Fort durch unabsehliche Reihen schwanden die bunten, rauschenden Wagen, endlich von farbigen Käfern getragen, kam die Blumenfürstin allein. Schleier wie Wolken zogen von der blendenden Stirn zu den Füßen, Wir fielen nieder, sie zu grüßen, wir weinten bald, sie war entflogen. Alle Menschen seh ich leben. Alle Menschen seh ich leben, viele leicht vorüberschweben, wenig mühsam vorwärts streben, doch nur einem ist's gegeben, leichtes Streben, schwebend leben. Wahrlich, der Genuss ziemt Toren, an der Zeit sind sie verloren, gleichen ganz den Ephemeren, in dem Streit mit Sturm und Wogen wird er weise fortgezogen, kämpft, um niemals aufzuhören, und so wird die Zeit betrogen, endlich und das Joch gebogen, muß des Weisen Macht vermehren. Ruh ist Göttern nur gegeben, ihnen ziemt der Überfluss. Doch für uns ist Handeln Leben, Macht zu üben nur Genuss. Hymnen an die Nacht. Es handelt sich um eine Handschrift. Welcher lebendige, Sinnbegabte liebt nicht vor allem Wunderscheinungen des verbreiteten Raums um ihn das allerfreuliche Licht mit seinen Strahlen und Wogen, seinen Farben, seiner milden Allgegenwart. Im Tage wie des Lebens innerste Seele atmet es die Riesenwelt der rastlosen Gestirne, die in seinem blauen Meere schwimmen, atmet es der funkelnden Stein, die ruhige Pflanze und der Tiere, vielgestaltete, immer bewegte Kraft, atmen es vielfarbige Wolken und Lüfte und vor allem die herrlichen Fremdlinge mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden Gange und dem tönenden Munde. Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen, und seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit des irdischen Reiches. Hymnen an die Nacht. Welcher lebendige Sinnbegabte liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn das allerfreuliche Licht mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen, seiner milden Allgegenwart als weckender Tag? Wie des Lebens innerste Seele atmet es der rastlosen Gestirne Riesenwelt und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut, atmet es der funkelnde, ewig ruhende Stein, die sinnige, saugende Pflanze und das wilde, brennende, vielgestaltete Tier. Vor allem aber der herrliche Fremdling mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden Gange und den zart geschlossenen, tonreichen Lippen. Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, hängt sein himmlisches Bild jedem irdischen Wesen um. Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit der Reiche der Welt. Sehnsucht nach dem Tode. Hinunter in der Erde Schoß, Weg aus des Lichtes Reichen, der Schmerzen Wut und wilder Stoß ist froher Abfahrtzeichen. Wir kommen in dem engen Kahn geschwind am Himmelsufer an. Gelobt sei uns die ew'ge Nacht, gelobt der ew'ge Schlummer. Wohl hat der Tag uns warm gemacht und welk der lange Kummer. Die Lust der Fremde ging uns aus, zum Vater wollen wir nach Haus. Was sollen wir auf dieser Welt mit unserer Lieb und Treue? Das Alte wird hintangestellt, was soll uns dann das Neue? Wo einsam steht und tief betrübt, wer heiß und fromm die Vorzeit liebt. Die Vorzeit, wo die Sinne Licht in hohen Flammen brannten, des Vaters Hand und Angesicht die Menschen noch erkannten und hohen Sinns einfältiglich noch mancher seinem Urbild glich. die Vorzeit, wo noch blütenreich uralte Stämme prangten und Kinder für das Himmelreich nach Qual und Tod verlangten. Und wenn auch Lust und Leben sprach, doch manches Herz für Liebe brach. Die Vorzeit, wo in Jugendglut Gott selbst sich kundgegeben und früh im Tod in Liebesmut geweiht sein süßes Leben und Angst und Schmerz nicht von sich trieb, damit er uns nur teuer blieb. Mit banger Sehnsucht sehen wir, in dunkle Nacht gehüllet, in dieser Zärtlichkeit wird nie der heiße Durst gestillet. Wir müssen nach der Heimat gehen und um diese heilige Zeit zu sehen. Was hält noch unsere Rückkehr auf? Die Liebsten ruhen schon lange. Ihr Grab schließt unseren Lebenslauf. Nun wird uns weh und bange. Zu suchen haben wir nichts mehr. Das Herz ist satt. Die Welt ist leer. Unendlich und geheimnisvoll durchströmt uns süßer Schauer. Mir deucht aus tiefen Fernen scholl ein Echo unserer Trauer. Die Lieben sehnen sich wohl auch und sandten uns der Sehnsucht Hauch. Hinunter zu der süßen Braut, zu Jesus, dem Geliebten, getrost die Abenddämmerung graut den Liebenden Betrübten. Ein Traum bricht unsere Banden los und senkt uns in des Vaters Schoß. Monolog. Es ist eigentlich um das Sprechen und Schreiben eine närrische Sache. Das rechte Gespräch ist ein bloßes Wortspiel. Der lächerliche Irrtum ist nur zu bewundern, dass die Leute meinen, sie sprechen um der Dinge willen. Gerade das Eigentümliche der Sprache, dass es sich bloß um sich selbst bekümmert, weiß keiner. Darum ist sie ein so wunderbares und fruchtbares Geheimnis, dass, wenn einer bloß spricht, um zu sprechen, er gerade die herrlichsten, originellsten Wahrheiten ausspricht. Will er aber von etwas Besonderem sprechen, so lässt ihn die launige Sprache das lächerlichste und verkehrteste Zeug sagen. Daraus entsteht auch der Hass, den so manche ernsthafte Leute gegen die Sprache haben. Dass das verächtliche Schwatzen die unendlich ernsthafte Seite der Sprache ist, wenn man den Leuten nur begreiflich machen könnte, dass es mit der Sprache wie mit den mathematischen Formeln sei. Sie machen eine Welt für sich aus. Sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus und eben darum sind sie so ausdrucksvoll. Eben darum spiegelt sich in ihnen das seltsame Verhältnisspiel der Dinge. Nur durch ihre Freiheit sind sie Glieder der Natur. Und nur in ihren freien Bewegungen äußert sich die Weltseele und macht sie zu einem zarten Maßstab und Grundriss der Dinge. So ist es auch mit der Sprache. Wer ein feines Gefühl ihrer Applikatur, ihres Taktes, ihres musikalischen Geistes hat, wer in sich das zarte Wirken der inneren Natur vernimmt und danach seine Zunge oder seine Hand bewegt, der wird ein Prophet sein. Dagegen, wer es wohl weiß, aber nicht Ohr und Sinn genug für sie hat, Wahrheiten wie diese zu schreiben, aber von der Sprache selbst zum Besten gehalten und von den Menschen, wie Kassandra von den Trojanern, verspottet werden wird. Wenn ich damit das Wesen und Amt der Poesie auf das Deutlichste angegeben zu haben glaube, so weiß ich doch, dass es kein Mensch verstehen kann und ich ganz was Albernes gesagt habe, weil ich es habe sagen wollen und so keine Poesie zustande kommt. Wie, wenn ich aber reden müsste und dieser Sprachtrieb zu sprechen und das Kennzeichen der Eingebung der Sprache, der Wirksamkeit der Sprache in mir wäre und mein Wille nur auch alles wollte, was ich müsste, so könnte dies ja am Ende ohne mein Wissen und Glauben Poesie sein und ein Geheimnis der Sprache verständlich machen? Und so wäre ich ein berufener Schriftsteller, denn ein Schriftsteller ist wohl nur ein Sprachbegeisterter? Sie hörten Lyrik wiedergehört. Ausgewählte Gedichte von Novalis. Sprecher war Uwe Kulnig.